Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, liebe Geschwister, aber wenn wir hier zusammenkommen jeden Sonntag und Gottesdienst feiern, werden wir beobachtet. Ihr könnt euch jetzt gerne umschauen, ja, wo es diese Kameras hat. Ihr werdet keine entdecken. Es gibt keine Kameras hier, außer die hier auf dem Bild. Aber nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern, sondern auch, wenn wir uns in unseren Hauskreisen treffen. Wenn die Jungschar und der Teamkreis zusammenkommen. Wenn wir miteinander reden und Gemeinschaft pflegen als Menschen, die zur Gemeinde gehören. Auch wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, wir werden immer beobachtet. Und das nicht von der NSA, vielleicht auch von der oder von dem BND, sondern von Agenten der unsichtbaren Welt. Wir leben also immer in der Gegenwart irgendwelche Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das für euch eine beruhigende oder eher beängstigende Information ist. Auf jeden Fall ist sie biblisch. Und darüber werden wir heute noch etwas in dieser Botschaft hören. Aber zunächst mal möchte ich euch ein bisschen mitteilen, welche Gedanken mich so in der letzten Zeit beschäftigt haben. Wir wollen ja hier in der Gemeinde ehrliche Beziehungen pflegen, authentisch sein. Deshalb ist das schön, wenn wir einfach uns ein bisschen mitteilen, wenn Leute, wenn sie so reinkommen oder wenn sie was erlebt haben in der letzten Woche, das auch mitteilen. Ich teile euch mal mit, was mich so beschäftigt hat in der letzten Zeit. Besonders zur Jahreswende kommen immer wieder diese grundlegenden Fragen bei mir auf. Oder beziehungsweise ich möchte mich ihnen auch bewusst stellen. Johann, was ist wirklich deine Leidenschaft? Wofür schlägt dein Herz? Wer sind die Menschen und was sind die Dinge, die in deinem Leben am wichtigsten sind? Oder auch diese Frage, warum tust du immer noch, was du tust? Und beim Nachdenken und Beantworten dieser Fragen, da taucht bei mir auf meiner mentalen Liste irgendwann mal auch das Wort Gemeinde auf. Nicht an erster Stelle wohlgemerkt, aber irgendwann mal. Das Wichtigste in meinem Leben ist immer noch Gott. Ich liebe unseren Gott. Ich liebe unseren dreieinen Gott. Und ich bin so dankbar, diesen Gott zu kennen. Und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Und weil ich ihn liebe, möchte ich ihn noch mehr kennenlernen. Ich möchte ihn ehren und groß machen durch mein Leben. Und nach Gott steht meine Frau und meine Familie. Sie sind für mich ein wunderbares Geschenk Gottes und haben in meinem Leben eine hohe Priorität. Aber nach Gott und Ehe und Familie folgt auch der Begriff Gemeinde. Und vielleicht denkt jetzt jemand, naja gut, Johann, das ist ja dein Beruf, die Gemeinde. Aber Gemeinde ist für mich mehr als Beruf. Wisst ihr, ich möchte mein Leben für Gottes Sache hingeben. Ich möchte es investieren in etwas, was Gott wichtig ist. Aber was ist ihm wichtig? Wie wirkt er heute? Durch wen wirkt er? Und wenn wir diesem Gedankenstrang folgen, dann kommen wir zwangsläufig irgendwann mal auch zur Gemeinde. Denn Gott wirkt heute durch seine Gemeinde, durch die Ortsgemeinde. Und seit meiner Bekehrung hat die Ortsgemeinde eigentlich immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt, weil ich glaube, sie ist der Ort, wo Menschen Erlösung und Trost und Veränderung und Gemeinschaft und Heilung finden können, wenn sie wirklich ihren Auftrag richtig versteht und auslebt. Den Leitern der verschiedenen Gemeindebereiche habe ich vor ein paar Wochen während unserem Treffen gesagt, ich bin immer noch begeistert von diesem Konzept Gemeinde, weil ich halte sie eigentlich für die Hoffnung der Welt. Keine andere Organisation ist mit der Ortsgemeinde vergleichbar, wenn diese wirklich ihren Auftrag erfüllt. Und wenn ich das Neue Testament lese, dann fällt mir auf, wie der Apostel, wie alle Apostel eigentlich, von der Schönheit der Gemeinde begeistert waren. Beim Apostel Paulus kommt diese Begeisterung besonders zum Ausdruck. Im Epheserbrief sagt er uns zum Beispiel, worin diese Schönheit der Gemeinde besteht. Und er verwendet dabei eine Metapher, die wir ernst nehmen müssen. Er sagt nämlich in Kapitel 1, Verse 22 und 23, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde, die ist sein Leib. Er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das lesen wir dort. Da besteht also eine organische Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Du kannst nicht ein Haupt haben ohne einen Leib. So wie du auch keinen lebendigen Leib ohne einen Kopf haben kannst. Und wenn man sowas sieht, dann ist das nicht schön. Jemand ohne Kopf oder nur einen Kopf ohne Leib. Aber zusammen ist da eine Schönheit vorhanden. Und ich denke, darin besteht die Schönheit der Gemeinde. Sie ist mit Christus verbunden. Er ist das Haupt der Gemeinde und er erfüllt sie mit seinem Geist. Und weil seine Schönheit einzigartig ist, hat auch die Gemeinde eine besondere Schönheit. Und in Kapitel 3 des Epheserbriefs, da sagt dann Paulus, wenn ich mir das alles so vor Augen halte, mit anderen Worten, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich darüber staune, was Gott da getan hat, dann kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Der Heilsplan Gottes führte den Paulus in die Anbetung. Er ist überwältigt, wie Gott durch und in Christus Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Nicht-Juden wie Juden, in Christus zusammenbringt und zusammenfügt zu einer organischen Einheit. Und er spricht in Epheser 3 von diesem Geheimnis der Gemeinde, das nun kein Geheimnis mehr sein darf. Ich lese uns mal aus Epheser 3, die Verse 1 bis 6. Da sagt er, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, hoppla, er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis also, dass ich da bin, das kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Kapitel 1 und in Kapitel 2 schreibt er von diesem Geheimnis, das jetzt offenbart wurde. Und beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, eine Animation hier nochmal, wirklich, den Epheserbrief demnächst mal wieder durchzulesen, dann verstehen wir noch besser den ganzen Zusammenhang. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche, denn Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Es geht hier also um das Geheimnis der Gemeinde, das kein Geheimnis mehr sein darf. Es ist ein geoffenbartes Geheimnis. Und der Apostel schreibt ja diese Worte aus dem Gefängnis und mich beeindruckt das, dass er eben hier nicht sagt, Leute, ich bin hier in Rom im Gefängnis, weil irgendetwas im Plan Gottes schiefgelaufen ist. Nein, der Paulus weiß, es ist nicht die Willkür der Menschen, die ihn ins Gefängnis gebracht haben, sondern es ist der Auftrag, den er von Christus bekommen hat, den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Das hat ihm den Zorn und die Verfolgung der Juden eingebracht, die schließlich dann zu seiner Gefangennahme in Jerusalem führte und so weiter. Aber Paulus ist deshalb nicht ein verbitterter Mann, sondern er weiß, dass auch seine Gefangenschaft Teil des Planes Gottes ist. Und mich begeistert diese Gelassenheit des Paulus. Er befindet sich in einer unangenehmen Situation zugunsten von anderen oder für die anderen, in diesem Fall für die Nichtjuden, und er kann trotzdem bereitwillig sich dieser Situation ergeben. Das ist etwas, was unserer menschlichen Natur und auch sicherlich unserer Kultur heute fremd ist. In unserer Kultur wird das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Selbstverwirklichung und Entfaltung ganz hoch geschrieben. Mir geht es oft so, wenn ich in eine unangenehme Situation hineingerate, in der ich eingeschränkt oder auch bedrängt werde, vielleicht auch noch wegen anderen, dann regt sich in mir zunächst mal ein gewisser Widerstand. Ich möchte nicht eingeschränkt und bedrückt werden und Unannehmlichkeiten und persönliche Nachteile erleiden, damit es anderen gut geht. Bei Paulus ist diese Geistesfrucht der Gelassenheit auch in einer schwierigen Situation zu finden. Paulus kann zugunsten anderer persönliche Nachteile ertragen. Und es ist mein Gebet für mich selbst und auch für uns alle hier, dass wir zu dieser Gelassenheit kommen, auch mal zugunsten der anderen auch unangenehme Situationen ertragen zu können. Paulus wird uns da zum Vorbild. Und er erklärt in den Versen 2 bis 6, was wirklich sein Herz erfüllte und warum er in dieser Situation doch so dankbar und gelassen sein kann. Und das hat mit dem besonderen Auftrag zu tun, den Paulus von Jesus bekommen hatte, den Nichtjuden, den sogenannten Outsidern, uns, die frohe Botschaft zu verkündigen. Ihnen zu sagen, ihr müsst keine Outsider mehr sein, das Geheimnis ist gelüftet, Gott lädt euch ein, zu ihm zu kommen. Durch Jesus werdet ihr Insider. Durch ihn gibt es eine neue Gemeinschaft. Egal von wo ihr herkommt, in Christus sind wir alle gleichwertig und gleichberechtigt. Und diese Botschaft, liebe Geschwister, das war in der damaligen Zeit, absolut revolutionär. Für uns heute, die wir zurückblicken auf 2000 Jahre Kirchengeschichte, ist das selbstverständlich. Ja klar, der Paulus, der hat das Evangelium nach Europa gebracht. Er war der Heidenapostel. Aber damals war es keineswegs selbstverständlich, dass ein Jude unter Nichtjuden missionierte. Man war zwar bereit, einen sogenannten Heiden, einer Nichtjuden, der sich der Beschneidung und einem Tauchbad, einer Taufe, der Proselytentaufe, unterzog und der sich dann verpflichtete, das Gesetz zu halten und Opfer zu bringen, sozusagen als Proselyt aufzunehmen. Wir wissen allerdings aus der Zeit nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, dass einem Nichtjuden, der Proselyt werden wollte, viele Hindernisse in den Weg gelegt wurden. Man hat diese Leute nicht einfach mit offenen Armen aufgenommen. Zunächst mal musste der von selbst kommen. Es wurde also im Judentum grundsätzlich nicht missioniert. Der musste also selber kommen und mehr oder weniger betteln: Darf ich bitte eurer Religion angehören? Und dann wurde ihm erstmal aufgezählt, welche schwere Verantwortungen er auf sich nehmen muss. Seine Beweggründe wurden geprüft. Ja, nach der Meinung mancher Rabbiner musste er mindestens dreimal um Aufnahme als Proselyt bitten, bevor man aufhörte, sozusagen ihn abzuweisen. Israel war verschlossen gegenüber den Heiden. Paulus musste als Heidenmissionar ganz gewaltig gegen den Strom in jener Zeit schwimmen. Am Anfang hatten selbst viele Judenchristen, also Juden, die zum Glauben an den Messias kamen, keine Sicht dafür, dass nun das Evangelium auch der Nichtjuden gelten sollte. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, müssen wir feststellen, dass die jungen judenchristlichen Gemeinden sich nur schwer an diesen Gedanken der Heidenmission überhaupt gewöhnen konnten. Wir erinnern uns vielleicht an Apostelgeschichte 10. Wie viel musste Gott nicht aufwenden, um Petrus dazu zu bringen, dem römischen Hauptmann Cornelius das Evangelium zu sagen? Da ist auch von dieser Vision die Rede. Bibelleser erinnern sich daran, ja? Der Petrus sieht dieses große Tuch herabkommen, wo allerlei kriechenden Tiere und Vögel darauf sind. Und dann hört er diese Stimme: Petrus, steh auf und iss. Und Petrus sagt: Nein, Herr, das kann ich nicht tun. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Doch die Stimme, die fordert ihn ein zweites Mal auf: Petrus, was Gott für rein erklärt hat, das halte du nicht für unrein. Der Petrus bekommt also wirklich einen sehr anschaulichen Nachhilfeunterricht, bis er endlich kapiert, die frohe Botschaft von Jesus ist auch für die Outsider. Diese Botschaft, sie muss tatsächlich raus in die ganze Welt. Nur durch sie kommen Menschen zum Heil und zur Errettung. Wir sehen also, der Auftrag, den Paulus von Jesus selbst bekommen hatte, eben den Heiden das Evangelium zu verkündigen, war damals eine revolutionäre Sache. Dieses ganze Geheimnis, wie Paulus es nennt, war zur Zeit des Alten Testaments nicht bekannt. Vers 5 sagt uns das. Zwar wurde im Alten Testament einiges in Bezug auf Jesus und den Messias offenbart, aber dass Gott sich das in seinem Heilsplan der Gnade so ausgedacht hat, dass in dieser neuen Gemeinschaft messianische Juden und christusgläubige Heiden eine organische Einheit bilden mit gleicher Berufung, gleicher Stellung, gleicher Hoffnung, das wurde im Alten Testament so deutlich nicht offenbart. Erst durch die neutestamentlichen Apostel und Propheten und besonders durch den Apostel Paulus wurde dieses Geheimnis über die Gemeinde gelüftet. Und Paulus fügt hinzu, dass diese Offenbarung durch den Geist geschah. Die Apostel haben sich das also nicht selber aus den Fingern irgendwie gesogen, sondern durch die Inspiration des Heiligen Geistes hat Gott seinen Heilsplan diesen Menschen offenbart. Ich möchte hier noch einen Gedanken unterstreichen. Mich fasziniert dieses Wort Geheimnis. Ein Geheimnis ist mehr als nur etwas, was einem verborgen ist oder vorher verborgen war. Meistens ist es auch etwas, worauf wir uns nicht so leicht einlassen. Ein geoffenbartes Geheimnis lädt uns aber ein, offen zu sein oder auch bereit zu werden, uns umzustellen und einzustellen auf das, was wir zuvor nicht sehen oder hören konnten. Wenn wir in einen dunklen Raum treten und dann das grelle Licht eingeschaltet wird, dann müssen sich unsere Augen auch erstmal anpassen an dieses Licht und an das, was wir vorher eben nicht sahen. Dieses Geheimnis, Gemeinde, in dem nun verschiedene Menschen unterschiedlicher Prägung aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammengebracht wurden, um ein Ort der Versöhnung, ein Ort zu sein, in dem Gott wohnt, das erfordert von uns eine Umstellung. Wir müssen uns radikal umstellen und verstehen lernen, dass diese Gemeinschaft dem diametralen gegensteht, wie wir eigentlich in unserer Kultur geprägt wurden. In unserer modernen westlichen Gesellschaft, da hat sich in den letzten 200 Jahren die Ideologie des Individualismus ganz schön breit gemacht. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Lehmann, glaube ich, gell, hat das geschrieben, wenn ich richtig weiß. Dieses Lied, dieser Satz beschreibt richtig, bringt es auf den Punkt, wie wir geprägt sind. Der postmoderne Mensch, er nimmt sich heute sehr wichtig. Er sieht sich als der Nabel der Welt. Er kreist ständig um sich und seine Bedürfnisse. Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung, das sind die Megawerte unserer Zeit. Und da gilt es auch heute noch zu verstehen, diejenigen, die gläubig werden, sind Herausgerufene aus einer Welt, die dem Individualismus frönt. Und sie sind in eine Gemeinschaft gestellt, die genau das Gegenteil darstellen soll. Eine Counterculture, eine Gegenkultur. Da geht es nicht mehr in erster Reihe um mich und nur um mich, pausenlos um mich, sondern um einen Herrn und um einen Nächsten. Wir sind Herausgerufene, um Teil einer viel größeren Geschichte zu sein, einer Geschichte, die Gott schreibt. Das ist dieses geoffenbarte Geheimnis. Ist uns das bewusst, liebe Geschwister? Wir gehören zu diesem geoffenbarten Geheimnis, zur Gemeinde. Paulus verstand sich Teil dieser größeren Geschichte. Und er wollte sein Leben nicht mehr nur für sich selbst leben, sondern ganz und gar mit Haut und Haaren für Gott und für den Auftrag, den er bekommen hatte, eben dieses Geheimnis, das kein Geheimnis mehr war, in diese Welt hinauszutragen, es zu verkündigen. Und davon spricht er in den Versen 7 bis 13. Ich habe diese Verse unter die Überschrift gestellt, der große Auftrag der Gemeinde. Das ist das zweite hier. Lass uns diese Verse noch lesen. Da sagt er, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genau so hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich leide das alles ja für euch. Er trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Es ist zunächst mal hier beeindruckend zu lesen, wie Paulus sich da nicht etwas darauf einbildet, dass er auserwählt wurde, ein besonderes Werkzeug zu sein, dieses Werkzeug, um dieses Geheimnis zu verkündigen, sondern er sieht sich sogar hier als der Geringste, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und ich glaube nicht, dass er damit mit solchen Aussagen, mit seiner Bescheidenheit kokettieren will. Ich glaube, in dieser Selbsteinschätzung schwingt auch die Erinnerung, dass er einmal ein Verfolger der Gemeinde, ein Gewalttäter, ein Gotteslästerer war, der sich angesichts dieser Vergangenheit als größten der Sünder, so macht es mal an einer anderen Stelle, so beschreibt er sich als der größte der Sünder und geringster der Gläubigen empfindet. Aber durch die Gnade Gottes und die Kraft Gottes wurde er berufen, den nicht-jüdischen Völkern zu verkündigen, welch ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist doch hier hochinteressant, wie Paulus, nachdem er vorher von diesem geoffenbarten Geheimnis der Gemeinde gesprochen hat, nun plötzlich von Mission spricht. Wisst ihr, was uns das schlussfolgern lässt? Der Auftrag zur Mission ergibt sich geradezu aus dem Wesen der Gemeinde. Heilsgeschichtlich gesehen ist jetzt das Zeitalter der Gemeinde und somit das Zeitalter der Mission. Gemeinde und Mission gehören einfach immer zusammen. Denn Gemeinde kann nur bestehen, wenn sie nicht aufhört, herauszurufen und wenn sie nicht aufhört, zu Jüngern zu machen, beziehungsweise diese Jünger auch wieder zu lehren. Gemeinde heißt übrigens Ekklesia, die Herausgerufenen, das wissen wir ja noch, vielleicht noch so aus vergangenen Zeiten, Abendbibelschule. Die Herausgerufenen, Ekklesia. Sie hatte also von ihrem Wesen her einen missionarischen Charakter, weil sie ein Leib ist, bestehend aus Menschen, die herausgerufen wurden. Und nur wenn die Gemeinde ihren Auftrag als herausrufendes Organ erfüllt, kann sie als Gemeinde weiter existieren. Wenn nicht, stirbt sie irgendwann mal aus. Die Ortsgemeinde, meine ich. Es ist faszinierend zu sehen, wie Paulus hier eigentlich in den Versen 8 und 9 uns vor Augen hält, worum es beim Thema Mission eigentlich geht. Und im Grunde ist das nichts anderes, als was uns Jesus in Matthäus 28 in dem sogenannten Missionsauftrag sagte. Da heißt es, geht hinaus zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und belehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist unsere Mission. Und wie sagt es Paulus? Er sagt, es ist mein Auftrag, und ich füge hinzu, es ist auch unser Auftrag, den Menschen, die Gott nicht kennen, von dem unermesslich großen Reichtum, der uns in der Person von Christus geschenkt ist, ich wiederhole diesen Vers nochmal weiter zu sagen. Es geht also bei Mission immer auch um Evangelisation. Es geht darum, dass man sich aus seiner Bequemlichkeitszone aufmacht und hinausgeht, dorthin, wo die Menschen sind, die Gott nicht kennen. Und ihnen einfach sagt, Leute, Jesus, das ist eine Realität, er lebt. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er kann Leben verändern. Wir können uns selbst nicht erlösen. Aber durch seine Gnade und durch den Glauben können wir in eine echte Beziehung zu Gott, in eine echte Beziehung zu Gott treten und erfahren, wie er unser Leben neu machen kann. In Christus gibt es wirklich einen unbegreiflichen Reichtum. Komm, lass dich doch ein auf diesen Jesus. Lass dich versöhnen mit Gott. Ohne die Verkündigung des Evangeliums ist Mission undenkbar. Aber Mission umfasst noch mehr als nur Evangelisation. Sie umfasst auch Lehre. Um Jünger zu machen, müssen wir mehr als nur das Evangelium verkündigen. Dazu kommt auch die Belehrung. Lehrt diese neuen Jüngern, was ich euch geboten habe, heißt es im Missionsauftrag. Und Paulus drückt es hier im Vers 9 so aus: Es ist auch mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Das heißt, mit anderen Worten, Paulus will allen Menschen, zu denen er gesandt ist, die Augen öffnen für diesen Heilsplan Gottes, wie das alles zusammenpasst. Und gerade an seinen Briefen können wir sehen, dass Mission für ihn nicht nur Ruf zur Umkehr war, sondern immer auch Einführung in die Ratschlüsse Gottes. Wir können keine Jünger machen, liebe Geschwister, wenn wir nicht auch diejenigen, die zum Glauben kommen, belehren, wenn wir ihnen nicht das, was Gott in seinem Wort offenbart hat, an guten Ordnungen, an Werten, an Maßstäben erklären. Wir müssen den Menschen sagen, wie Gott sich das gedacht hat mit der Gemeinde und mit unseren Beziehungen untereinander und mit unserer Beziehung zu ihm. Wir müssen sie auch anleiten, die Bibel zu lesen, vielleicht auch mit ihnen die Bibel lesen. Und der Geist Gottes kann ihnen den Blick erleuchten und sie werden immer mehr verstehen, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, Jesus nachzufolgen und so zu leben, dass er geehrt wird. Sie werden verstehen, so wird Gemeinde gelebt. Paulus nennt hier aber noch ein besonderes Ziel, wenn er hier von der Mission der Gemeinde spricht. Und das ist ein sehr interessanter Vers, den wir oft vergessen, wenn es darum geht, unseren Auftrag hier auszuleben. Ihr erinnert euch noch an meine Aussage am Anfang der Predigt, dass wir immer beobachtet werden. Sie zielte auf diesen Vers. Vers 10. Bisher war dieser Plan, also der Plan von der Gemeinde, ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Ist uns das bewusst, was hier eigentlich gesagt ist? Mission zielt also auf Gemeinde als Schaustück der Weisheit Gottes. Da geht es darum, durch Mission sollen Gemeinden entstehen und Gemeinden wachsen. Und ähnlich wie in Epheser 1, wo uns gesagt wird, dass das Ziel des göttlichen Heilshandels die Ehre und die Verherrlichung Gottes sei, geht es hier nun darum, dass die Mächte und die Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, die eigentlich die Frucht der Mission ist, etwas von Gottes Weisheit sehen. Ist doch erstaunlich. Dabei ist hier zunächst gar nicht an die Menschen gedacht, die die Gemeinde beobachten und daraus ihre Schlüsse ziehen. Nein, der Paulus spricht hier von der Engelswelt. Und ich vermute, dass hier beides gemeint ist, die gefallenen Engel und die Mächte der gefallenen Welt als auch die heiligen Engel. Sie alle sollen an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit des Heilsplans Gottes wahrnehmen. So wie jemand die Schönheit eines Strickmusters oder die Farbenvielfalt von Blumen oder eine atemberaubende Landschaft oder einfach eine schöne, intakte Ehe oder Familie bestaunen kann, so sollen die Engel, wenn sie die Gemeinde beobachten, über Gottes Weisheit staunen. Ich verstehe das so. Wenn diese Engel sehen, wie der dreieinige Gott Menschen vor Grundlegung der Welt geliebt hat, wenn sie sehen, wie er geistlich tote Sünder aus Gnaden errettet und zu seinen Erben macht, wenn sie sehen, dass Gott das, was schwach ist vor der Welt, erwählt und erlöst und in seinen Dienst stellt. Wenn sie sehen, wie durch das Werk des Herrn Jesus Christus Gott mehr Ehre erhält, als wenn es der Sünde niemals gestatten worden wäre, in diese Welt zu kommen. Wenn sie sehen, wie er mit Menschen aus allen Nationen und Geschlechtern und Schichten seine Gemeinde baut und wie diese Menschen dann trotz ihrer Einzigartigkeit in Einheit, in Gemeinschaft mit Gott und untereinander leben und wie sie diesen Gott einfach lieben und ehren, dann können sie nur noch staunen. Wow! Das ist Weisheit Gottes. Die gefallenen Mächte und Gewalten, die sehen diese Weisheit mit knirschenden Zähnen. Vielleicht so, das ist Weisheit Gottes. Sie können und wollen Gott nicht preisen und anbeten, aber auch sie müssen in der Errettung und Bewahrung der Gläubigen Gottes Herrlichkeit erkennen. Und die heiligen Engel, die beten Gott an und freuen sich an der Weisheit Gottes, wenn sie sehen, wie Gott Menschen errettet in seiner Gemeinde und es da eine Gemeinschaft gibt, die diesen Gott ehren will. Aus Lukas 15, Vers 10 wissen wir, dass es jedes Mal eine Party im Himmel gibt, wenn ein Sünder Buße tut und heimkehrt zu Gott. Da gibt es Freude im Himmel über einen, der zurückkehrt. Nun drängt sich natürlich bei mir, wenn ich diesen Text so lese, auch die Frage auf, was sieht diese Engelswelt heute, wenn sie die Gemeinde Jesu in unserer westlichen Welt anschaut? Ist da noch etwas von Gottes Weisheit zu erkennen? Erkennt man da noch Gottes weise Handschrift? Und manchmal habe ich die Befürchtung, dass die Engelswelt vielmehr unsere eigenen Ideen und den Niederschlag langer geschichtlichen Entwicklungen sehen, als das, was Gott sich mit der Gemeinde ursprünglich gedacht hat. Und das wäre eine Tragik. Das wäre eine Tragik, wenn sie mehr von unserer menschlichen Weisheit sehen würde, als von der göttlichen Weisheit. Gemeinde nach Gottes Bauplan orientiert sich an dem, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Aber vieles, was über Gemeinde in der Bibel steht, wird heute gerade in unseren Breitengraden nicht mehr ernst genommen. Da werden diese Worte der Schrift über Bord geworfen. Klare Anweisungen über unsere Geschlechtlichkeit werden einfach ignoriert. Dazu kommt noch, dass es viele unnötige Spaltungen und Spannungen zwischen den Gläubigen gibt. In vielen Gemeinden ist die Liebe erkaltet, und wenn die Liebe erkaltet, dann kennzeichnet die Gemeinde immer auch eine Gebetsarmut. Es wird nicht mehr gebetet, es wird nicht mehr auf den Knien vor Gott gerungen. Die Leidenschaft für Gott und die Leidenschaft für die Geschwister ist oft nur noch ein glimmender Docht. Und wenn diese Grundleidenschaft fehlt, dann fehlt natürlich auch die Liebe zu den Verlorenen. Und wir müssen uns selber fragen, können wir noch wirklich weinen über Menschen, die ohne Christus verloren gehen? Haben wir noch eine brennende Leidenschaft für Evangelisation? Unsere Zeit ist eine Zeit der Gleichgültigkeit. Wir sehen Tausende von Menschen über unsere Straßen gehen und können nicht mehr wirklich einen Schmerz empfinden für diese Menschen, die ohne Gott unterwegs sind. Es ist gleichgültig geworden. Und wer nicht mehr mitleiden kann mit anderen, der wird diesen Menschen gegenüber kalt. Was sehen die Engel, wenn sie die Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert betrachten? Was sehen sie, wenn sie die EFG Vullingen betrachten? Gibt es da noch etwas zu bestaunen von Gottes Weisheit? Liebe Geschwister, lass uns diese Fragen nicht gleich verdrängen, sondern aushalten. Und denken wir darüber nach, wie eigentlich durch unsere Gemeinschaft, durch unseren Umgang miteinander, durch unsere Einheit und durch unsere Leidenschaft für Gott und durch die Begeisterung für das Evangelium in unserer Gemeinde hier die ganze Tiefe und Weite von der Weisheit Gottes sich manifestieren kann. Oh, wie wünsche ich mir das, dass die EFG Vullingen ein Schaustück der Weisheit Gottes ist für die unsichtbare Welt. Ich möchte, dass unsere Ortsgemeinde hier in Vullingen nicht nur recht ist, sondern auch schön. Ich wünsche mir, dass die Schönheit des Christus durch uns ausstrahlt. Und wisst ihr, das ist hier mit der Gemeinde genau andersrum wie bei uns Menschen. Wir, je älter wir werden, desto mehr lässt die Schönheit nach. Bei der Gemeinde ist es eigentlich anders. Je reifer sie wird, je älter sie wird, sollte diese Schönheit noch mehr und mehr zunehmen, weil wir Christus ähnlicher werden. Und ich bin überzeugt, der Gegenspieler Gottes, er wird alles dran setzen, um es zu verhindern, dass wir ein Schaustück der Weisheit Gottes sind. Er will uns lähmen, er will uns träge machen, er will uns irritieren und letztlich hinführen, dass wir resignieren. Und das predige ich mir selbst jetzt, vor allem auch mir. Es gibt so vieles, was einen belasten kann und man ist manchmal kurz davor zu resignieren. Aber unser Text heute, der endet nicht mit Resignation, sondern mit Motivation. Und da will ich mir ganz persönlich den Apostel Paulus wieder zum Vorbild nehmen, weil in den Versen 12 und 13 sagt er uns, unser Auftrag, der darf nicht gebremst werden durch irgendwelche Schwierigkeiten, durch Resignation oder was auch immer es ist. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. In Jesus Christus haben wir freien Zutritt zu Gott. Wir können zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Auch wenn es manchmal ganz schwer ist, im Missionsdienst oder in der Gemeinde oder in der Verkündigungsarbeit, wenn man den Eindruck hat, jetzt geht nichts mehr vorwärts, die Probleme häufen sich, dann, so sagt uns Paulus hier, darf der Frust das frohe Zeugnis des Evangeliums nicht bremsen. Denn selbst wenn wir durch ein Tief hindurch müssen, wenn der Nebel der Ungewissheit, des Zweifels sich auf unsere Seele legt, dann haben wir in Jesus Christus durch den Glauben immer noch einen vertrauensvollen Zugang zu dem Vater. Wir können in der tiefsten Nacht der Seele zu unserem Vater kommen. Mit allem, was uns bedrückt, verunsichert, verletzt, was uns schwach macht oder enttäuscht. Wenn wir vom Leben gebeutelt sind, unser Vater wird uns nie den Zugang verwehren, denn wir sind seine geliebten Kinder. Und wenn wir in unserer Einsamkeit, vielleicht bedroht von Resignation, genau hinhören, dann werden wir in unserem Innern seine sanfte und ermutigende Stimme hören können. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Ihr braucht nicht zu verzagen. Diese Gewissheit, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und in Christus durch das Gebet in jeder Lebenslage immer direkten Zugang zu dem Vater haben, ja, diese Gewissheit wird zur Motivation und sie vertreibt jegliche Resignation. Dass wir das erfahren, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Wir haben jetzt einiges gehört. Am Mittwoch in unserer Gemeindeversammlung, zu der ich herzlich einlade, werden wir noch mehr hören über das Leitbild unserer Gemeinde. Darüber, wie wir glauben, dass es wichtig ist, wirklich gemeinsam in eine Richtung zu gehen, dass noch mehr von dieser Schönheit des Herrn Jesus sichtbar wird, auch durch uns hier. Ich möchte diese Botschaft über das Geheimnis der Gemeinde und den Auftrag, den wir als Gemeinde haben, beenden. Und in Anlehnung gerade an diesen Vers 13 noch eines sagen. Lasst uns nicht mutlos werden, auch wenn wir manches nicht verstehen. Denn aus Trübsal und Leiden lässt Gott schließlich Ehre hervorgehen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort. Und wenn wir uns in dein Wort vertiefen, dann merken wir, welche kostbaren Gedanken du uns darin geschenkt hast. Und wie dein Wort eigentlich unerschöpflich ist, wie es immer wieder uns auch heute in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, etwas zu sagen hat, uns vor Augen stellt, wie du einen Plan hast, wie du der Schöpfer, Erhalter, Erlöser, deinen Heilsplan verwirklichst, auch heute noch in unserer Zeit. Und wie wir Teil deiner Geschichte sein dürfen, Herr, und das ehrt uns eigentlich. Das soll uns die Augen öffnen, in was wir eigentlich hier stehen, dass wir durch die Verbindung zu dir einfach einen wunderbaren Auftrag hier haben als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du auch in unseren Reihen die Begeisterung für diesen Auftrag neu wächst, dass wir begeistert sind, Herr, von dir und von dem, was du tun willst. Und dass wir uns von dir gebrauchen lassen und immer wieder neu erfüllen lassen. Und wenn wir kraftlos und mutlos sind und resigniert, dann bist du derjenige, der uns neu aufhilft, der da ist bei uns und uns nie alleine lässt. Das hast du uns verheißen und da nehmen wir dich einfach beim Wort. Und du hast dein Wort noch nie gebrochen. Herr, du bist ein herrlicher Gott und wir preisen dich und danken dir. Und ich möchte dich bitten, dass auch dieses Wort, das wir heute gehört haben, nicht nur akustisch gehört wurde, sondern schenk Gnade, dass es weiter keimt in unseren Herzen, dass es Frucht bringt, dass es uns persönlich anspricht. Herr, dass wir begeistert werden von diesem großen Auftrag. Und dass wirklich, wenn die unsichtbare Welt uns hier in Fullingen, diese Gemeinde hier, beobachtet und betrachtet, dass sie ins Staunen kommt. Nicht über uns und wie cool und toll wir sind, sondern über die Weite und Tiefe deiner Weisheit. Ja, dass sie staunen über deine Genialität, wie du Menschen herausrufst, in deine Gemeinschaft stellst und veränderst von innen nach außen, dass sie mehr und mehr Christus dir ähnlich werden und etwas von deiner Liebe ausstrahlen. Das ist mein Gebet für uns hier als Gemeinde, dass das verwirklicht wird. Amen.